egal, was du verkaufen willst. Du musst schnacken können. Schnacken, schnacken, schnacken.
Yo, hallo, komm mal rein hier, wenn du Bock hast. Das ist das Intro zu unserem Podcast. Manchmal geht's ums Backen, manchmal ums Kochen. Wird auch diesmal wieder ganz okay. Versprochen. Versprochen!
Hallo, hallo Polizei! Hä, was ist, wie ist das denn jetzt, André? Ich verstehe gar nicht mehr, was los ist. So. Abschnacker ist zurück.
Hä? Wieder? Zurück?
Für wie lange bloß?
Wie war das denn in der letzten Folge? Sind wir in einen Vulkan gefallen?
Ja, aber wir haben es gerade so überlebt.
Aber jetzt sind wir wieder da. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert, einen Abschnacker zu machen. Habe ich da gesagt, wer dann da ist?
Auch.
Ja. André, du bist da.
Ich bin da.
Hugi, du bist da. Und dann wird alles gut.
Genau, es sind schon mal zwei.
Katrin ist auch da.
Katrin ist auch da, ja.
Hello. Und ich glaube, David Fülecki.
Ahu.
Und gab es da sonst noch welche, die Teil dieses Podcasts sind? Glaube nicht. Nee. Über die sprechen wir nicht mehr.
Genau, da ist vorbei. Ja, warum wieder Abschnacke, Hugi? Na, weil wir halt einfach einfallslose Säcke sind, eine Art vor Pre-Sommerloch gefallen sind und noch nicht wissen, was wir jetzt, über was wir reden wollen. Oder über das, was wir reden wollen, noch nicht abgeschlossen ist. Schwierig.
Es gibt einfach nichts mehr, was uns interessiert in unserem Leben, außer das echte Leben.
Genau. Ja, so ein Abschnacker tut da auch mal gut, doch.
Jetzt haben wir uns auch schon richtig müde geredet im Vorgespräch mit so harten Elternthemen, ey. Wie soll man da
Oh ja. Ich muss sagen, der Nerdshop-Podcast, der tut mir gut.
Okay.
Das ist mein Cold Opener. Und zwar, ich mache jetzt gerade eine Umschulung und da musst du an den Ort hin. Und machst so eine Art Telelearning, das heißt so eine Teams-Konferenz und alle sind an verschiedenen Standorten und da ist so ein Dozent, der dir irgendwas erklärt. Und da hast du eben manchmal auch so Gruppenaufgaben, die dann in eine Präsentation münden. Und ich muss echt sagen, durch das ständige Aufnehmen, sei es Abschnacker, sei es normaler deutscher Podcast, habe ich da schon so viel Affinität drin, dass es mir echt leicht fällt, da irgendeine Scheiße zu labern, während ich was präsentiere. So aus dem Spontan auch heraus. Und bei den anderen Menschen, die da mit teilnehmen, merke ich halt, da erinnere ich mich an mich früher. Ich muss, wenn ich einen Vortrag mache, muss ich alles irgendwie am besten auswendig können und schon den ganzen Text vorbereiten und es darf keine Abweichung geben. Und der heutige André denkt sich, ach Lul, ich krieg das schon irgendwie hin. Text steht doch so da, wir haben schon alles durchgegangen, ich kann irgendwas improvisieren. Und das ist halt geschult worden. Und dann habe ich immer wieder das Feedback bekommen, André, warum kannst du das denn so gut? Ne? Ich habe Übung, habe ich immer gesagt. So, ja, genau, bist du so hübsch. Ich habe Übung. Übung habe ich. Ja. Also, Nerdshow Podcast tut gut. Meinem Leben.
Prima. Ja. Schön.
Ja, du bist aber auch sonst so ein offenherziger Typ. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass dir das vorher mal schwer gefallen ist.
Doch. Also es musste viel vorgegeben sein, sage ich mal. Ich konnte nicht spontan sein. Okay. Ja.
Na dann.
Das kam toll. Erst durch den deutschen Podcast.
Ja, die Sicherheit.
Weißt du, was mir halt sehr geholfen hat? Uni. Also viele Referate in der Uni halten.
Ah, das ist ja ähnlich, genau.
Ja, und ich kenne das halt auch noch, das habe ich, glaube ich, auch schon mal vielleicht im Podcast erzählt, aber so dieses Gefühl, ich kann das jetzt. Und die anderen sind darauf angewiesen, dass ich das denen erkläre. Das ist halt wichtig. Und es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als einfach nur zu paraphrasieren, was du in dem Text gelesen hast und dich dann irgendwie noch vorzubereiten und so weiter. Weil das bedeutet auch, dass du es nicht richtig drin hast. Und wenn du es nicht richtig drin hast, dann solltest du es auch niemandem erklären. Dann lieber ein bisschen falsch was erklären. Das ist ein bisschen ein komisches Credo, aber ich meine das wirklich so. Lieber ein bisschen falsch erklärt, aber dafür interessant. Also nicht jede Zahl, nicht jede Statistik oder so, die ich hier raushaue oder jeder Schauspieler, der irgendwann angeblich mitgespielt hat, das wird nicht immer genau stimmen. Aber so im Großen und Ganzen haut das hin. Und dann lieber greife ich da halt auf so mein Gehirn spontan zu, als dass ich da nochmal langweilig was auf Wikipedia ablese. Also ich kann mich nicht mehr an deine früheren Podcast-Auftritte erinnern.
Nee, darum geht es nicht mal, wie oder was
ich da. Nee, ich meine nur, wie so deine Entwicklung ist.
Ach so, doch, ja, doch. Aber das, ich kann es selber sehr gut nachfühlen, zurückfühlen, sage ich mal, wie das da war.
Weißt du noch, was dein allererster Podcast war?
Der allererste mit euch war. Das Thema weiß ich jetzt nicht mehr, aber es war auf jeden Fall beim Workshop damals, so ein Weihnachtsworkshop, Silvester-Workshop.
Ja, das auch beim Hugi, oder was?
Das war beim Hugi.
Ja, und dann war es doch einfach das Pen and Paper, oder?
Nee, davor gab es, glaube ich, noch eine Aufnahme. Ich glaube, davor war noch irgendwas. Oder halt das Pen and Paper, weiß ich nicht. Irgendwo da in der Trier, also man kann es schon irgendwo eingrenzen.
Also wenn ich die anhören würde, die Podcasts, würde mich auch schon mal von allen, die da dabei sind.
Nee, es war sogar ungewollt. Ich bin nämlich gerade angekommen und wir waren mittendrin in einem Podcast. Das weiß ich noch. So war es nämlich.
Aber vielleicht auch nicht so schlecht, um reinzukommen.
Ja. Ja, irgendwie ja. Auf jeden Fall wusste es, also ich hatte immer gern viele Stichpunktlisten und alles vorbereitet und das ist dann so nach und nach immer verschwunden, aber wenn ein Thema mich wirklich sehr interessiert, dann bereite ich mich schon mehr vor. So wie du damals bei Twin Peaks, so das Einzige, glaube ich, war, wo du dich viel vorbereitet hast.
Oh ja, das ist...
Mit Zetteln und so.
Wobei ich sagen muss, ich habe das gemacht, aber letztens habe ich trotzdem frei erzählt in der Folge.
Aber du brauchtest da irgendwie nochmal deinen Zettel, um irgendwas wolltest du noch erzählen und wusstest du nicht mehr.
Ja, ich habe mich dann noch geärgert über alles, was auf dem Zettel stand, was ich nicht nochmal kurz nachgeguckt habe. Aber das war halt auch so, da bin ich dann so schwanger gegangen mit diesen ganzen Gedanken in dem Kopf. Das müsste dann halt raus. Das ist halt für mich immer meine Podcast-Therapie. Das Zeug muss mal raus. Sonst habe ich ja niemanden in meinem Leben, der mal so länger als fünf Sekunden zuhört. Ihr müsst, ihr werdet dafür bezahlt.
Ja, auf jeden Fall ist beim Nerdshow-Podcast dabei zu sein schon ein höheres Niveau zutage, weil dieser lockere Umgang, den wir miteinander haben, und wir wissen ja, es wird ja trotzdem aufgenommen und die Leute können das hören aus dem Internet rein und raus. Die Leute, die zerdenken sich da übelst des Todes, wenn die da einen Vortrag halten müssen vor anderen Leuten, vor denen sie nicht wirklich stehen, sondern nur hören. Die können maximal ihre Kamera anmachen, dass die halt gesehen werden, so in die Richtung. Aber das ist so viel Schamgefühl ist dabei und ich habe da so eine gewisse Routine, dass mich das echt nicht juckt.
Na prima.
Ach so, ist dann auch mit Kamera, habe ich vorhin nicht.
Du kannst auch Kamera einschalten, wenn du willst. Also der Dozent muss einschalten und du darfst.
Okay, du kannst auch ohne, okay.
Kannst auch ohne, ja. Kein Zwang. Ja, glaube ich, zu.
Und wenn
zu
du jetzt krass. Wirklich vor den Leuten stehen würdest, so face-to-face.
Hätte ich auch kein Problem. Nee, da hätte ich auch kein Problem. Weil
ja, dann ist ja bald Nerdship Podcast live
angesagt. Ja, eben, genau.
Einmal also, möchte ich, das ist ein Traum auch, den ich habe, dass wir einmal so einen richtigen Live-Auftritt machen.
Okay.
Wie also alle
auf der Bühne, meinst du?
Wie alle echten Podcasts das irgendwann machen, dass die einfach auch live mal eine Folge machen. Das also, möchte ich auch.
Da ist meine einzige Barriere wirklich noch so ein moderationsartiges Ding. Also so moderieren, während du live bist und Leute gucken zu, das stelle ich mir noch ein bisschen, das würde ich mir noch zerdenken wahrscheinlich. Aber ich glaube, ich muss da einfach drauf loslegen. Nee,
einfach machen.
Das ja, geht einfach schon, machen, ja. Genau.
Wir haben, also Huki und ich haben es schon ein paar Mal erlebt. Du findest da schnell rein. Ich muss sagen, du brauchst halt bestenfalls eine Co-Moderation, dann klappt das immer gut. Ich hatte mal den Marvin Clifford in der Co-Moderation. Das hat mega gut funktioniert. Da haben wir einen Cosplay-Wettbewerb in Aachen moderiert und auch so spontan, so 5 Minuten vorher, hey, mach das doch mal. Zack, stehst du auf der Bühne und führst da so 2 Stunden durchs Programm. Mega gut funktioniert, weil wir halt so auf einer Wellenlänge waren und halt so relativ schnell auch Running Gags hatten. Ich glaube, das ist wichtig, dass du so Running Gags hast und das Publikum auf eine charmante Art fertig machst. Ja, also so ein bisschen frotzelig.
Ja, ein bisschen Triezen, das ist schon cool. Aber ich muss auch wirklich sagen, Dave, du hast schon höhere Qualität, was Interview führen angeht.
Aber auch nur wegen dem, was ich erzählt habe, ja, Uni. Genau. Ich war vorher ein übelster Schisser. Ich habe mir da Wochen eingeschissen vor so einem Ding. Also das Schlimmste für mich, und danach konnte es nicht nochmal schlimmer werden, war, 12. Klasse, ich war ja Geschichte-Leistungskurs am Gymnasium, musste ich ein Referat halten über, wie heißt das, sozialistischer Realismus in der DDR. Das ist eine Literaturgattung, die teilweise auch in Filmen dann vorkam, wo es einfach nur darum geht, so die Tristesse des Sozialismus realistisch darzustellen.
Scheiße, das ist also ein trockenes Thema einfach,
oder wie? Darüber musst du ein Referat halten. Ja. Ich armes Schwein. Und das war auch ein furchtbares Referat. Ich habe das auswendig gelernt. Aber das war halt so, dass ich, das war so mein letztes Referat, wo ich komplett nicht reingefunden habe. Ich habe mich da Monate damit beschäftigt. Es war halt nicht mein Thema. Und das ist das Schöne am Nerdship-Podcast. Es ist alles mein Thema. Selbst wenn wir mal ein Thema haben, wo ich vielleicht mal nichts groß davon gesehen habe.
Du kriegst
das
immer
sind ja
was
alles
hin.
Immer Medienthemen. Ja. Und das sind, da haben wir uns, glaube ich, jetzt mittlerweile alle über diese 11 Jahre mehr oder weniger in so eine Expertensache reingenördet. Wir können da, glaube ich, einfach spontan zu allem irgendwas erzählen.
Also ich weiß noch, wo mal irgendwo bei dem Nerdship-Podcast irgendein Kommentar war, wie Dave soll mal die Fresse halten. Ja, bin oft. Ich so das genaue Gegenteil und sag mir, Dave, du, ich höre dir immer zu, immer gerne bei Workshops oder so. Ich kann dir immer zuhören.
Ich fühle das aber, ich fühle da mit den Leuten die Sachen, halt mal die Fresse, weil ich habe das auch ganz oft während der Folge, jetzt in dem Moment auch, dass ich denke, ach Dave,
das war
schon wieder zu viel. Der Monolog war zu lang.
Wir haben ja den Running Gag, dass du immer zu viel redest und dass wir ein einfaches Thema haben, das nicht so lang gehen würde, außer wir hätten dich. Das befeuere ich auch immer wieder. Aber es ändert ja nichts dran, dass ich dir trotzdem gern zuhöre, Dave.
Das ist sehr lieb, André. Ich höre dir auch sehr gern zu. Ja, ich höre euch allen sehr gern zu. Aber ich kann es auch schlecht, weil ich dann immer drüber rede.
Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung.
Also ich habe oft mal einen Gedanken, den ich dann gerne aussprechen möchte, aber dann redest du so lange, Dave, dass ich es dann wirklich nicht mehr weiß. Dann halte ich das noch eine Weile fest, jetzt der Moment und dann irgendwann. Dann
ich habe mir das angewöhnt, ich habe das Problem auch gehabt. Ich habe angefangen, mir Notizen zu machen.
Nee, das meine ich.
Glaubt's oder nicht, es gibt doch Leute, da geht mir das genauso. Da habe ich viele von denen beim letzten Workshop getroffen.
Oh ja, das sind ja.
Die war ja auch teilweise dann dabei, aber da waren viele Abende, wo ich dachte, ey, wann darf ich mal was sagen hier?
Oh, krass.
Was ist los?
Wow. Was glaubst du, wie das für mich über
erst. Ja, also du tust mir sowieso leid, weil mit Huki kann man sich ja mega gut unterhalten, aber Huki ist so jemand, der wird immer stiller, je mehr Menschen im Raum sind. Genau. Das ist auch zum Beispiel bei Jochen. Ich hatte mal eine Zeit, da hatte ich so das Gefühl, hey, wir sehen ständig einen Jochen, das ist ein paar Jahre her. Da waren wir dann teilweise auch beim Jochen zum Workshop, so 10 Tage oder so. Da dachte ich mir immer so, Mensch, man kommt irgendwie gar nicht dazu, mal mit dem Jochen zu quatschen. Dann bist du mal früh um 6, um 7 schon wach. Jochen sitzt schon da, isst sein Duplo, spielt sein Candy Crush. Und da kannst du dich mega gut mit dem Jochen erhalten. Dann kommt die nächste andere Person in den Raum rein. Und der Jochen ist den Rest des Tages still. Ein bisschen überspitzt.
Ja, es ist eine gewisse Intimität da, wenn weniger Leute sind. Ich glaube, das hat Jochen, das war so Jochens Safe Space und sobald dann zu viele Leute werden, kippt da ein Schalter.
Finde ich auch relatable, also echt. Zu viele Leute, ey. Ja. Ich versuch's also, dann auch gar nicht
mehr. Wenn ich mich wohlfühle mit den ganzen Leuten, ist mir das eigentlich egal, wie viele dann im Raum sind. Wenn ich jetzt so selber drüber nachdenke.
Ich finde es einfach anstrengend.
Kommt drauf an, wem du halt im Raum hast. Also wenn ich einen im Raum hätte, der mich auf abgrundtief hasst, dann schränkt mich das schon ein.
Ja, das Ding ist, dass ich
von
bin...
uns alles abgrundtief?
Niemanden.
Ach Gott, Glück gehabt, das kommt
da. Ich bin aber auch recht sensibel gegenüber Geräuschen und ich höre immer alles gleichzeitig. Ich höre immer unfassbar viel und auch auf so eine weite Entfernung und was Leute sagen, die ganz woanders sind. Ich höre immer.
So, oh Gott, du kannst es nicht filtern, krass.
Ganz stressig.
Ich muss das habe ich aber tatsächlich auch, machen. Leider.
Hm. Ach Mann. Nun gut, wir hatten uns ein Thema irgendwie gedacht, was auf jeden Fall drankommt beim Abschnacker. Haben wir noch ein Thema davor?
Ja,
also ja, das ist wie das große Finale eigentlich.
Mhm, okay.
Wow.
Okay, wow. Gestern, jetzt muss das Thema aber passen.
Aufhören, ich will was sagen jetzt. Gestern neuer Story-Trailer gedroppt vom kommenden Elden Ring DLC.
Ja.
Ein Monat noch.
Ja.
Hype. Ich bin wirklich sehr gehypt. Freue mich mega auf das Ding. Es wird riesig. Juhu. Okay. Wollte ich nur sagen.
Ich habe das leider noch nicht gespielt.
Der Fadi, er verpasst das beste Spiel.
Na, ich habe es schon eine Weile schon gespielt. Viele Stunden, aber ich habe es irgendwann vergessen, weiterzuspielen.
Ach, kann nicht sein.
Das ist
beste. Du meinst, Spiel. Das Let's Play von Gronkh ist abgebrochen
genau,
worden.
Genau, stimmt. André. Ah, so war das. Ja. Nee, hab mich so irgendwie drauf eingestellt, ja, ich spiele es jetzt nur noch, wenn Isa da ist. Und die ist jetzt nicht so oft bei mir. Weil die ist dabei eingeschlafen und das was gut ist, wenn sie halt einfach vom Zugucken einfach einpennt, weil sie das so beruhigt, weil sie hat immer so Einschlafprobleme, dass sie ein Wohlfühlgefühl war, wenn ich Elden Ring spiele und sie dabei einpennen kann. Und da habe ich mir das so gemerkt und habe so, okay, dann spiele ich das jetzt erstmal weiter, wenn sie wieder da ist. Und dann war eine lange Zeit, war es nicht da, war ich mehr bei ihr. Und irgendwann habe ich es vergessen, dass es das gab.
Und seitdem ja, wenn man so Sachen mehr. Dann so von so Partneraktivitäten abhängig
ja,
macht, dann
genau.
Ist schon mal sterben. Ja. Ich habe sehr viel gespielt. Ich habe auch mittlerweile dann, also jetzt in der Zwischenzeit, noch Bloodborne gespielt und okay. Dark Souls 3. Und das war alles auch sehr geil. Also Elden Ring nochmal besser. Ist wie so verbesserte Version von Dark Souls 3.
Okay.
Und ich mag halt auch diese unendlichen Möglichkeiten und ja, die Welt, diese ganzen Builds und dass es halt auch richtig schön knackig schwer ist. Und jetzt kommt eine Erweiterung und die wird riesig halt.
Da gibt es ein ähnliches Spiel aktuell noch im Early Access, was du vielleicht mal angucken könntest. No Rest for the Wicked. Ist eine Art
Souls-like,
aber auch so ein bisschen wie Diablo. Auch von oben drauf, statt über Ego, über Third Person.
Also das aktuelle Souls-like, was sehr gefeiert wird,
ist mit so einer
Krabbe. Das heißt irgendwie Another Crab irgendwas, oder?
Okay, ich glaube, das habe ich mal
gehört. Die Krabbe verliert ihre... Das ist irgendwie geckig, aber es ist auch ein Souls-like, das soll gut sein. Gibt nicht so viele gute Souls-likes. Das, was davor so gut war, war Lies of P. Das hätte ich auch mal gerne angedaddelt.
Ja, wie ein Einzelspiel
eigentlich. Es gibt nicht so viele gute Souls-likes. André, du guckst ja auch immer noch Game 2.
Ja.
Die haben ja wirklich in jeder Folge stellen die ein Souls-like vor. Zum Beispiel auch Lies of P.
Sehr wenig gute Souls-likes. Also.
Aber... Ja, aber ich wollte gerade sagen, also ich habe eigentlich
viele, aber viele
die sind meisten schon. Eigentlich doch ganz gut dann beurteilt. Aber es sind auch recht viele dabei, die wirklich in diese Retro-Optik sind. Also schon modern, aber pixelig. Und da gibt es doch einige, die dann auch so dieses Härte-Level haben, aber halt mehr so Metroidvania wahrscheinlich, so 2D-Platformer-Style sind. Guckst du dir sowas auch an? Also nicht Game 2, aber solche 2D-Retro-Pixel-Dinger?
Nee, also ich verfolge so ein paar Souls-Streamer, aber die spielen halt wirklich hauptsächlich Elden Ring und dann in Zusammenhang mit so Challenges vielleicht noch die anderen Games dazu. So, ich mache jetzt so einen No-Hit-Run in allen Games in einer Reihe. Und wenn ich bei einem getroffen werde, fange ich es wieder von vorne an.
Fuck.
Sowas finde ich, das macht mich am meisten fertig, ey. Das ist für mich...
Ein ganz anderes Spielerlebnis einfach.
Ja, aber ich finde, es macht so... Ich klinge jetzt wie so ein 80-Jähriger, aber das macht für mich auch so ein bisschen die Idee von Videospielen kaputt.
Ja, dann musst du wissen, die haben das schon durch, denke ich. Die haben alles schon erlebt und die wollen es nochmal steigern, den Nervenkitzel.
Nein, die müssen das halt routen. Ja. Eine spezielle Route, wie sie mit irgendeinem speziellen Bild dann da durchkommen, aber dann kommt halt auch noch ganz viel Skill dazu und... Es ist halt für die Zuschauer, das ist ja nichts,
ja,
was, du,
meine,
was du machen auch, würdest, wenn du nicht streamen würdest.
Das gibt es auch für Pokémon, das hatte Hugi auch gespielt.
Diese Nuzlocke-Challenge.
Nuzlocke war es, genau.
Ja, so ähnlich. Weil dieses Kaizo Ironmon,
was... Aber es gibt ja auch, dass die, also bei Pokémon halt, wie die das Spiel immer weiter auseinandernehmen.
Ja.
Das ist halt interessant.
Das finde ich auch prinzipiell gut, ja. No Nuzlocke November. Ach, Videospiele spielen, das ist eine schöne Erinnerung.
Ja,
soll ich jetzt einfach mal meine kleine Videospielsache raushauen, die ich mir für einen Jahresrückblick...
Warte, Dave, kurz, okay. Ganz kurz, meine Freundin und ich haben Super Mario Wonder fast durchgespielt.
Wieso fast?
Wir brauchen noch ein Level in der Bonuswelt, was ganz schwer ist, weil es geht so mit Rhythmus. Und danach noch das allerletzte Level. Und dann haben wir das durchgespielt.
Also ich so richtig auf 100%.
Euch, und ich verspreche euch, beim nächsten Podcast haben wir es durchgespielt.
Ey, ist ein Psycho.
Und das wird dann das einzige Spiel sein in meinem Leben, glaube ich.
Von Mario.
Was? Von Mario? Nee, von Mario nicht. Seit Super Mario 64, was ich 100% Ach. Gemacht habe.
Ich glaube, Mario 64 war auch mein einziges 100%
bei Mario. Also da wirklich Hut ab, weil es gibt, glaube ich, also jetzt mal Dark Souls beiseite, ich glaube, es gibt, in echt gibt es nichts Schwereres als ein Mario-Spiel 100% durchzuspielen, weil das ist richtig ja, heftig ist hinten raus.
Auch da gibt es Schlimmeres.
Aber das Super Mario Wonder ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm.
Okay.
Also Dark Souls und Elden Ring und Bloodborne alle auch sehr schwer. Aber ich habe sie alle gehundert.
Ah, du bist ja auch Psychopath.
Aber voll reingehört.
Das ist Daves Art zu sagen, ich bin neidisch, dass du so viel Zeit dafür hast.
Ich bin auch neidisch auf die Skills natürlich. Ich finde es immer krass.
Gar nicht
also
mal.
Ich spiele ja auch ein bisschen spiele gerne auf 100%, aber gerade sowas wie Super Mario, da weiß ich dann, okay, hier ist jetzt ab dem Bonus-Level. Ich habe es mir noch eine Weile angeguckt, aber da bin ich jetzt raus. Vor allem ganz schlimm bei Mario ist, du wirst dann irgendwann mal nur noch so abarbeiten. Das geht gar nicht mehr um Spaß. Es geht schon um die Challenge. Und das schaffen die Mario-Spiele auch gut, dass du es halt dann doch schaffen willst. Dass du gerade noch irgendwie auch so die Leben hast, um es nochmal zu probieren. Aber es ist halt dann nur noch Gängelei. Und dann ab einem gewissen Punkt in jedem Mario-Spiel geht es nur noch um diese Gängelei, um das irgendwie auszuhalten. Da hast du dann halt sowas wie, ich muss gerade an Super Mario Galaxy 2 denken, wo dann irgend so ein Bonus-Level war, wo alles einfach kombiniert ist, was das ganze Spiel über Scheiße war und genervt hat. Dann sagt die so, in dem Level machen wir das alles. Du hast ein ganz knappes Zeitlimit, dann musst du über so Plattformen, über einem Abgrund drüber und da darfst du nur einmal drauf, dann sind die weg. Dann musst du noch so Münzen einsammeln, wenn du irgendwo eine verpasst und die aber die Plattform alle weggemacht hast, da hast du Pech. Dann musst du halt Selbstmord begehen. Und du wirst noch von unendlich vielen Schatten-Marios verfolgt. Die, wenn die dich treffen, bist du halt auch tot. Das ist alles so ein Level. Das ist Wahnsinn. Du müsst mit der schreibt dir einfach sowas wie Worst Mario Galaxy 2 Level oder sowas. Dann findet ihr das bestimmt bei YouTube.
Ich kenne das als.
Gesagt, nee, komm, jetzt ist Schluss. Das ist
als 2D-Game von Mario, dass es so ein richtig unmöglich Game ist, wie du es beschreibst.
Ja.
Und so eine eigene Map.
Es gibt ja mega krasse, wie heißt es gleich, was Jochen auch, der kennt sich da auch in der Welt gut aus. Ich komme jetzt gerade nicht hier, Kaizo Mario oder wie das heißt.
Ich glaube, das ist das, was ich meinte.
Ja, wo die vor allem Super Mario World dann halt die Level so legen, dass du so Mikrometer genaue Berührung von Objekten einkalkulieren muss, damit dann Mario so da an der Stelle so hoch springt und dann woanders rankommt. Und dann, oh Gott, das ist mega Pixel interessant, genau. Sich sowas anzugucken. Aber puh. So weit sind zum Glück die echten Mario-Spiele noch nicht. Ich denke, die Kaizo-Mario-Leute, die werden sich dann so das, was ich jetzt zum Beispiel beschrieben habe, angucken, werden denken, das ist ja wie ein Teneriffa-Urlaub. 2 Wochen am Strand ist ja nix.
Ich muss mich gerade auch korrigieren, ich habe Dark Souls doch nicht gehundertprozentet.
Oh oh.
Gab es ein so ein NPC-Ding, wo man mit irgendjemandem reden muss, den man nicht sieht, damit man bei einem Gegner, der einen sonst angreift, der auf seinem Rücken einen Käfig hat, in diesen Käfig reinsteigen kann und dann kommt man zu so einem Typen und kann bei dem in die Gilde reintreten. Und ich glaube, das habe ich nicht gemacht, da habe ich dann später das mal nachgelesen, das fehlte.
Vielleicht zu selten ist erwähnt und das hat er einfach nicht die Muse für.
Also das ist so, Souls-Games sind auch so gemacht, dass du eigentlich nicht alles findest. Du kannst das nicht alles finden. Aber ich lese dann immer gerne mal so zwischendurch so in so Wikis rum, wenn ich irgendwo war und dann sehe ich.
Und mit 100% meinst du alle Achievements oder meinst du damit schon einen Spielstand durch mit einer Figur?
Ja, sowieso durch. Mit 100% dann alle Achievements, alles dann halt noch durchspielen sowieso, ja. Also man kann Elden Ring zum Beispiel auch nicht im ersten Anlauf komplett durchspielen, weil es gibt mehrere Endings, die man halt nicht alle auf einmal kriegen kann. Und, ja. Weil dann geht es.
Ich fand es schon mal interessant, wie eine Anteaserung oder eine Freude über einen neuen Trailer jetzt so eine schöne Debatte ausgelöst hat. Das fand ich schön.
Ich bin wirklich geil.
So, was war jetzt das eigentliche Thema, Ugi? Mach's mir mal schmackhaft.
Noch was sagen gerade. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich hatte bei der Jahresrückblickfolge das Thema Videospiele ausgelassen. Ich hatte tatsächlich im Jahr 2023 hatte ich mal wieder ein bisschen was gespielt. Vielleicht zwei Spiele. Ich hatte halt Uncharted 4 endlich mal durchgespielt, nachdem ich das 2 Jahre liegen lassen hatte. Dann habe ich es aber gleich nochmal durchgespielt, weil es ein mega gutes Spiel ist. Und ich habe noch, das habe ich gerade schon wieder vergessen, was ich noch gespielt habe. Kingdom Hearts 3, ja, da habe ich bestimmt mal irgendwo kurz was drüber erzählt. Aber ich habe dann danach, weil ich noch so im Flow war und so viel Kingdom Hearts gespielt hatte, hatte ich halt Kingdom Hearts durch und dann habe ich zwischendurch ja Last of Us angefangen tatsächlich. Und ich habe dann extra auch der Katrin, jetzt darf uns ja mal verraten, habe ich auch Last of Us geschenkt. Und gesagt, hey, wir spielen das jetzt beide durch und dann überraschen wir den Rest.
Du bist doch beim
Intro-Community.
Aber der Flint hat gesagt, man darf die Version nicht spielen, man muss eine andere spielen.
Oha, na, wenn Philipp das sagt, darfst du es nicht machen.
Nee, ja, warum darf man die Version nicht spielen?
Ist egal, wenn Philipp sagt, hat das Gesetz.
Da irgendwo eine Textur, die nicht gibt sein
Vorstellungen. Remake vom Remake.
Ach nee, komm. Nee. Und jedenfalls habe ich irgendwie nicht reingefunden in das Spiel. Es tut mir so leid. Also ich werde es nochmal in Angriff nehmen. Aber ich hatte so viel Spaß mit Kingdom Hearts 3, dass ich lieber Kingdom Hearts 3 dann noch versucht habe, durchzuspielen. Hab dann nochmal 20
Stunden ganz einfache Spiele.
Keine Lust gehabt auf Last of Us. Zwischendurch noch ein, zwei Mal reingelegt. Dachte, oh ja, ich hab's verstanden. Ihr seid traurig, weil hier Pilze sind. Ich hab's kapiert. Ich will aber lieber wieder mit Jack Sparrow irgendwie so Piratenschiffe abschießen. Und dann will ich Winnie Pooh besuchen im 100 Morgenland und ihm helfen. Ja,
das sind deine Bedürfnisse halt einfach.
Eben, du hast
ja, also so, das ist, ich weiß, es ist platt und bla bla bla, Story und so weiter. Aber soweit ich es gespielt habe, war halt die Story auch noch nicht so gut bei Last of Us. Und ich sag das jetzt in der Hoffnung, dass es Philipp und Jochen nicht hören. und wir spielen es schon noch irgendwann weiter, ja. Ich habe auch weit genug gespielt, um mir halt eine Meinung bilden zu dürfen. Aber
Philipp, Jochen, ich distanziere mich von Dave's Aussage.
Ja, André, das wird doch noch geil, das Spiel. Wir machen gar keine Sorgen.
Wir dürfen das denen nicht erzählen.
Genau, mal gucken, das muss von selbst kommen.
Außer live im Podcast.
Genau.
Und ich muss aber halt auch sagen, ich kriege immer so viel Shit auch ab, weil ich ja immer so Uncharted-Fan bin. Dann heißt immer, ja, aber dann Last of Us ist viel besser. Ja, das ist vom selben Typ. Das ist der eine Typ, der hat diese beiden Spiele gemacht und ist dafür bekannt. Warum darf man denn, wenn man Last of Us nur gespielt hat, noch nicht Uncharted, warum darf man dann automatisch Uncharted nicht mehr geil finden? Und ich muss wirklich sagen, nach dem, was ich bisher gespielt habe, Uncharted ist dann doch bisher das bessere Spiel. Es tut mir so leid.
Dave,
ich weiß, es ist nur so ein Popcorn-Indiana-Jones-Ding. Aber es ist auch nicht dumm. Im Gegenteil, es ist ein schlaues Spiel. Es hat eine gute Story. Es hat mega gute Charaktere. Und soweit ich bisher Last of Us gespielt habe, hat es das noch nicht. Das tut mir leid. Sorry. Nee, und ich weiß, das kommt noch. Also haltet euch zurück mit eurem Hate. Ich spiele es natürlich noch weiter. Ich spiele es fertig.
Hattest du die Serie gesehen?
Bisher noch nicht erwischt.
Die
Serie gucke ich erst ab, wenn ich das Spiel durchgespielt habe.
So, okay. Ich habe beide Spiele nie gespielt.
Aber
Last of Us ist besser, Dave, ne? Das weißt du.
Ja, ich weiß schon. Findet ihr, dass die Situation zwischen Dave und Jochen und Flint schon eine toxische Nerdfreundschaft ist?
Ja.
Jetzt schon, ja.
Ich mache mir ein bisschen Sorgen.
Es ist sehr viel auf sich Sachen nicht gönnen ausgehen. Wollen wir da auch noch mal kurz das Thema ESC wenigstens mal anreißen?
Nein.
Das ist doch durch, das Thema, oder nicht?
Das ist sowas von durch, das interessiert einen Tag später schon keinen.
Nur als Metathema, was das anbelangt.
Ja,
ich hatte halt das Gefühl,
wenn Hugi das sagen würde, würde ich sagen, ja.
Das vor, dazu was aufzunehmen. Mehr sage ich nicht. Ich finde, es ist ein Thema, was wir vielleicht nächstes Jahr wirklich mal überlegen sollten, ob wir es irgendwie direkt für Podcasten. Vielleicht machen wir da dann irgendwie auch mal was live, Hugi. Was denkst denn du?
Also von mir aus hätten wir das sofort spontan machen können. Einfach ein Livestream. Einfach das live. Wir hätten ja einfach auf Discord live gehen können dann. Das hätten null Leute angehört. Oder auf meinem YouTube-Kanal.
Direkt guckt das eh niemand an, wenn der Olli und Jan auch nebenbei die Folgen jetzt
machen. Nee, wir hätten das sehr technisch tatsächlich einfach machen können. Wir hätten einfach einen Livestream auf YouTube gestartet und die Leute hätten live, während die das auch angucken, uns anhören können.
Ja,
aber nur, weil wir zufällig am selben Ort waren.
Ich frage mich, ob man es auch hinkriegt, wie das Olli und Jan machen, die dann nach der Aufnahme die ganzen Folgen mit Video ja auch anbieten.
Hä, hey, ja, das ist einfach nur ein Livestream.
Ja, klar. Ich meine aber, ja, also das Zeug von Olli und Jan, das gucke ich dann halt immer erst einen Tag später. Aber die haben dann dazu das Videomaterial. Also die haben ja irgendwie ja dann die Rechte, dass du das auf ihrem österreichischen Sender kombiniert darstellen können. Und das wäre halt cool, wenn das irgendwie geht, dass man dann... Dass man nicht nur unsere Tonspur hat, sondern das dann irgendwie so versuchen
muss. Dann machst du das klein in die Ecke und das ist dann Reaction auf Eurovision Song Contest. Und das geht halt auch zufällig genau 6 Stunden oder wie lange das immer ist. Ich glaube, das geht.
Ja, warum sollte das nicht gehen?
Hä? Na klar. Nee, weil wir nicht die Rechte haben an dem Videomaterial.
Ja, na und?
Who cares? Ja, okay. Jetzt halt mal, da wird halt der Ton dann automatisch manchmal wegstehen.
Nein, gut. Was passiert ist, dass das ARD das claimt und dann wird da Werbung vorgeschaltet und ARD kriegt halt Geld.
Na okay. Na dann, ja, dann lass uns
das. Ihr könnt ja einfach die Tonspuren separieren und dann kann man das andere.
Nein, brauchen wir überhaupt nicht mehr. Ist alles scheißegal. Na gut. Es gibt so eine Art Copyright-Schutz eigentlich nicht mehr. Also es gibt das manchmal, dass es Urheber gibt und die lassen es dann sperren. Dann wird das Video gesperrt. Das ist das Schlimmste, was passiert. Aber meistens ist das einfach nur so, also, dass halt einfach einer der Urheber des Dings ist, der beweist das und dann kriegt er halt Geld für das, was das erwirtschaftet, das Video. Und wir kriegen null Geld.
Ja, dann ja. Null Geld kriegen wir ja eh.
Genau.
Na gut, nee,
aber das ARD kriegt
plus überzeugt.
Geld. Dann machen wir das nächstes Jahr, aber dann nur, wenn wir zufällig am selben Ort sind, oder?
Ja, also wir werden es jetzt nicht hier irgendwie forcieren, aber es ist schon schön. Also mir gefällt das gut, ESC mit Freunden oder Bekannten anzugucken. Weil wenn man das alleine anguckt, das ist auch komisch irgendwie. Ja, ihr könnt das vielleicht verstehen.
Allein ist das traurig, aber mit zwei Leuten ist eine Party.
Genau. Ja, also da freue ich mich, da können sich jetzt alle Hörenden drauf freuen, egal was sie vom ESC halten, mit unserem Kommentar. Ich muss ja sagen, ich muss es dann echt immer nochmal angucken, weil wir haben auch so viel drüber gelabert, als wir das geguckt haben.
Wir haben uns bestimmt auch viel gut oder und oder schlecht zum Nahostkonflikt geäußert, mehrfach. Aber das war ja zum Glück alles nicht live.
Genau.
Da müssen wir dann ein bisschen drauf achten vielleicht.
Es ist ja vielleicht doch nächstes Jahr alles geklärt. Dann ist die Welt wieder eine sehr friedliche. Mhm. Und dann können wir uns mehr auf die Tänzerinnen und Kostüme konzentrieren. Darum geht es ja in erster Linie beim ESC. Nicht um politische Messages, sondern um Kostüme.
Ich finde, wir haben das sehr gut kommentiert, weil wir auch einfach vorausgesehen haben, wer gewinnt.
Wer hat denn gewonnen? Ich weiß noch nicht mal das.
Nemo. Der Fisch aus dem Pixar.
Na dann.
Der hatte sich die ganze Zeit versteckt in der Anemone, aber jetzt hat er sich gefunden. Hat rausgefunden, er ist weder ein Nemo-Junge noch ein Nemo-Mädchen, sondern ein Non-Binary-Nemo. Das war auch gut. Also ich weiß doch, dass wir bei jedem Lied irgendwie ein Thema hatten, wo wir uns auf irgendein Detail teilweise konzentriert haben. Spanien, die Gilfhunter, oh Gott. Irgendwie waren dann so diese typischen Folklore-Acts, ne? Da hast du ja dann viel Angriffsfläche, ist ja klar. Bei dem deutschen Beitrag, da ging es halt um so ein Metathema, wir Deutschen aus europäischer Sicht und so weiter. Irgendwas hatten wir immer. Aber als dann der Nemo auftrat, waren wir alle still, weil wir einfach da auch nichts zu lästern hatten. Wir wollten das halt auch in Ruhe anhören. Natürlich würde jetzt der Philipp wieder irgendwas anderes zu dem Lied sagen, warum das nicht gut war, aber... uns kam es so vor, als sei es eine gute Performance gewesen. Und wir mochten aber auch alle Irland sehr, sehr gerne. Das hatten wir eigentlich auf Platz 1 erhofft. Haben wir aber auch gelernt, mittlerweile ist auch nur Mainstream-Mucke.
Genau.
Was hat denn Deutschland hingeschickt?
So ein Typ mit brennenden Mülltonnen.
Okay.
Und der Isaac hat aber gesagt, er will Alexander Markus da haben.
Ja. Und ey, der deutsche Beitrag, der ist, also der Isaac, der ist ein guter Typ, der scheint auch irgendwie international schon mal aufgefallen zu sein. Ich hab nur mal irgendwo gelesen, dass wohl Pink einen Coversong von ihm positiv kommentiert hätte. Und das war dann schon so eine große Nummer.
Oh. Wahnsinn.
Puh, naja. Aber das ist halt bei den deutschen Beiträgen ganz oft, dass ich das Gefühl habe, das ist bei weitem nicht das Schlechteste in dem Wettbewerb. Das war auch bei Isaac, das war so ja, sehr gefällig, es radiofreundlich, wie meistens die deutschen Beiträge sind.
Na, das ist das Europa-EM-Lied eigentlich.
Ja, von mir aus gerne, ja. Also das, da passt es auch gut. Aber ich finde halt, die Deutschen müssen sich da immer noch mal mehr ins Zeug legen, weil wir härter bewertet werden von den europäischen Jurys und dem europäischen Publikum. Und was halt ein deutscher Beitrag ist, der okay durchschnittlich ist, ist halt weniger wert als zum Beispiel ein armenischer durchschnittlicher Beitrag. Und deswegen hatte ich halt schon Angst, dass wir doch wieder eher so letzter oder einer der letzten Plätze wären. Aber dann war es doch recht erstaunlich, dass wir noch in der ersten Hälfte am Ende blieben. So viel zum ESC, über den wir ja nicht reden wollen.
Okay, gut, das ist doch schön, dass ich es nicht gesehen habe, sonst würde ich jetzt auch ganz, ganz arg hetzen.
So, was erwartet mich denn?
Aber auch das ist interessant.
Was erwartet mich denn demnächst, Dave und Hugi? Was könnt ihr mir denn so schmackhaft machen?
André, bald steht es an, das größte Event der Comicwelt. Ach so, es geht nur um Comics. Der Comic-Salon Erlangen.
Wow, geil.
Ist bald.
Ja.
Und Dave und ich sind auch da.
Schön, das lohnt sich doch.
Stimmt.
Und da macht ihr dann den Live-Podcast.
Naja, im Prinzip schon sowas ähnliches. Wir sind ja unter anderem da auch auf der Bühne. Das ist am Samstag, kleine Elefantenrunde ist da. Und im Vorfeld gibt es eine Vorstellung der Kleinverlage, die da teilnehmen. Und Delphinium Prints ist dieses Jahr mit dabei. Ich weiß gar nicht, ob es die schon mal gab, die kleine Elefantenrunde, aber auf alle Fälle ist Delphinium Prints jetzt zum ersten Mal mitgeladen als ein relevanter deutscher Kleinverlag, der wohl angeblich was zu sagen hat. Und bevor das dann aber stattfindet, irgendwo dort in Erlangen, werden wir... Und ich müsste jetzt einmal rausfinden, wo das alles ist. Das weiß ich nämlich gerade nicht. Das könnte man gut Werbung machen. Da werden wir als Delphinium Prints uns nochmal separat vorstellen. Und da ist dann auch Hugi mit dabei. Dann später muss dann Hugi von der Bühne wieder runter. Dann bin nur noch ich da leider. Wir können ja nochmal überlegen. Vielleicht wechseln wir nochmal. Ja, müssen wir uns mal überlegen, was wir da machen. Ich hätte gedacht, eine Dia-Show.
Eine Dia-Show. Das ist also noch Thema. Gut.
Ja. Das ist aber auch nur kurz.
Ich glaube,
offiziell haben wir nur 10 Minuten auf der Bühne, Hugi. Also da können wir aber eigentlich gleich da so ein Aufnahmegerät.
Das ist ja wie eine normale Podcast-Aufnahmezeit.
Genau, wir machen eine PowerPoint-Präsentation.
Na, André, wir haben aber auch eine Regel, wenn André nicht mit dabei ist, ist es nicht live.
Okay, wow.
Das heißt, wir müssen das dann nochmal in echt machen.
Okay. Stimmt, weil ich es nicht erlebt habe.
Genau, wenn du nicht mit dabei warst, dann ist das ja nicht passiert.
Okay, und was macht den Comic-Salon Erlangen so krass? Außer, dass er so groß
Preisverleihung.
Ist?
Preisverleihung. Unser guter Freund Daniel Eichinger ist nominiert für Max und Moritz Publikumspreis.
Naja, noch nicht nominiert. Er ist in der
engeren Auswahl.
Runde oder so. Ist er noch nicht richtig final in der
Deathmatch-mäßig, ne?
Ich weiß es gerade gar nicht.
Ich dachte, der ist jetzt, dass man da abstimmen kann. Und wenn er dann am meisten Stimmen hat, hat er gewonnen.
Ist schon soweit?
Ich glaube schon.
Ja, ich google das vielleicht nochmal nebenbei. vielleicht haben wir, also der Publikumspreis, der ist dann bis ganz zum Schluss noch, also das, dazu kann ich ja vielleicht dann auch noch mal kurz was erzählen, aber bedeutet, wenn die Folge rauskommt, könnt ihr dann noch abstimmen. Max Moritz, die 25.
Ja, den Link werden wir natürlich mit angeben in der Textbeschreibung.
Also hier sehe ich noch nicht. Wo 10 bis 4, die finale Abstimmung erfolgt bis 24. Mai. Aber wo? Wo? Frage ich euch.
Das ist zu spät, wenn ihr das jetzt hört.
Ihr könnt schon nebenbei weiterlabern, aber über den Comic-Salon haben wir ja schon einige Folgen gemacht. Die könnt ihr gerne nochmal anhören. Ich glaube, die sind immer noch relevant. Die verlieren auch, glaube ich.
Es gibt eine E-Mail-Adresse, wo man eine E-Mail hinschicken muss.
Ja, aber die müssen doch irgendwo nochmal die nominierten Titel haben. Es muss doch noch mehr irgendwo. Es muss doch noch irgendwas.
Zwischenfrage. Was, wenn man diesen Max- und Moritz-Preis gewinnt? Was bekommt man da?
Brot. Hat du Brot? Ist einfach eine Auszeichnung. Einfach wie eine Urkunde kriegen, wie einfach du warst dabei und hast gute Leistung gemacht. Ich nehme
auch Urkunde sozusagen.
Nur und besser. Ist halt ein Preis. Also ich weiß nicht, was du jetzt als Antwort genau erwartest.
Schönes Preisgeld oder
ach so.
Extra Veröffentlichungen noch irgendwo mit drin oder.
Das ist halt der wichtigste, mindestens deutsche Comicpreis.
Kriegt man bei einer Oscar, bei nur einem Oscar bekommst du auch noch mehr als nur das, als den Oscar.
Ja.
Also ich meine, jeder Gast kriegt ja noch so ein krasse Pakete, klar, aber das ist ja nicht als Gewinner.
Ja, natürlich geht's um den Preis. Ich frage nur einfach aus Neugier.
Okay.
Ja, also Max Moritz Preis ist ja schon auf alle Fälle der wichtigste deutsche Comicpreis und ist auch international ein sehr renommierter Preis. Plus, wie so oft mit den Preisen, ist das Problem, dass das bei dem normalen Publikum halt nicht ankommt. Aber das ist auch bei Filmpreis und so weiter ja nicht viel anders. Also, es interessiert ja jetzt nicht die Leute wirklich, welcher Film wie viele Oscars gewonnen hat, leider. Manchmal kommt es dann schon irgendwo durch, wenn es so schon ein Publikumsliebling ist, wie so ein Herr der Ringe, dann feiert man das auch nochmal ab. Boah, der hat ja 11 Oscars gewonnen. Krass, habe ich irgendwo mitbekommen. Ist schon cool. Aber wenn der englische Patient 9 Oscars gewinnt, das geht Leuten am Arsch vorbei. Und Max-Moritz-Preis ist halt ja mein großer Traum, da irgendwann nochmal zu gewinnen. Hat wieder nicht geklappt dieses Jahr. Ich glaube, ich habe jetzt schon wahrscheinlich den Lifetime-Rekord für die meisten Einsendungen.
Du bist der Leonardo DiCaprio des Oscar, des Zeichnens.
Ja, aber der hat das ja dann mal gewonnen.
Eben. Also, wenn du es bist, heißt es, du gewinnst es ja irgendwann.
Ich
muss weiter fest dran glauben.
Ich muss halt auch deliveren. Und
ganz viel Daumen drücken.
Ich muss ganz ehrlich sagen, es klingt jetzt ein bisschen zynisch berechnend, aber es gibt ja den Max und Moritz Publikumspreis und das ist wirklich, wie der Name schon sagt, ein Preis, wo das Publikum über mehrere Runden bestimmt, was hat denen am besten gefallen. Eigentlich geht es aber nicht darum, was hat dem Publikum am besten gefallen, sondern es geht eher darum, welche deutschen Künstlerinnen machen am besten Werbung für ihre Sachen. Und mir gelingt es nicht mehr so gut. Ich kann das einfach nicht mehr. Nur habe ich aber in den vergangenen 2 Jahren, weil Max-Moritz-Preis geht ja immer für 2 Jahre, habe ich mit mehreren namhaften Prominenten zusammengearbeitet. Ich habe unter anderem mit dem Kurono, mit German Let's Play und mit der Doc Caro Bücher gemacht. Teilweise sogar mehrere. Und habe gedacht, wenn ich mit denen jetzt antrete und wenigstens einer von denen sein ihr Publikum anstachelt, dann ist es doch schon fast wie gewonnen. Weil das sind Prominente, die haben eine ganz andere Follower-Basis als bekannte Comic-ZeichnerInnen. Und selbst sowas wie Krieg und Freitag oder wie das heißt, das kommt da nicht ran. Aber ich will jetzt auch die YouTuber oder die Doc Caro und so weiter, die will ich jetzt aber auch nicht nerven mit, ey, unser gemeinsames Buch, mach doch mal eine krasse, aggressive Werbekampagne, lass mal deine so und so viele Millionen oder ein paar hunderttausend Fans dafür abstimmen. Weiß halt, wie Betrug wirkt, ne? Deswegen habe ich es halt nicht gemacht.
Echt, das ist nee.
Ich habe aber gehofft, dass irgendjemand.
Beim Marketing gibt es keinen Betrug. Du musst alles
gegen. Ja, ne? Ich weiß schon, also, aber es ist halt so schade, dass es wirklich am Ende fast auch nur darauf ankommt, wer wie doll diese Werbetrommel rührt. Und ich hoffe dann ja doch immer auf diese Jury-Nominierung. Und ich sag mal jetzt ist
es. Also hoffst du wirklich auf ein Wunder, anstatt selbst aktiv zu werden. Ich habe ganz sehr
gehofft, dass dieser German Let's Play in der Traum des Dämons nochmal doch ein bisschen genauer sich angeguckt wird von der Jury. Und ich werde das hat er, also mal unter uns, ich glaube nicht, dass da jemand zu viele Blicke drauf geworfen hat. Die werden gedacht haben, ach ja, das ist hier so ein Manga, das ist so ein YouTuber-Ding. Na, wir können
Polliger Zeichenstil, er hat sich bemüht, aber was soll's.
Aber das Ding ist, da steckt halt schon viel drin. Ja. Also das ganze Ding ist ja eine Krankheitsmetapher. Und sowas müsste doch eigentlich auch nochmal so Bonuspunkte bringen. Wenn sie sich genau angeguckt haben und sich bewusst dagegen entschieden haben, alles okay. Aber das ist so der eine Titel, wo ich denke, da ist es schon schade, wenn der nicht so wahrgenommen wird, wie er wahrgenommen werden sollte. Und jetzt ist das etwa ein halbes Jahr, ist das Buch jetzt auf dem Markt. Und ich habe halt das Gefühl, es hat immer noch niemand kapiert, um was es in dem Buch geht. Also ich habe noch nie irgendwo eine Rezension oder so dazu gelesen, wo jemand das mal schreibt. So, verstehe, darum geht's eigentlich. Und das finde ich total schade, weil ich da immerhin mehrere Jahre meines Lebens, also fast 2 Jahre, habe ich da in irgendeiner Form dran gearbeitet, dann über ein Jahr sehr intensiv dran gearbeitet. Das ist mit Abstand das aufwendigste Buchprojekt, was ich je hatte. Und ja, es hat sich auch okay gut verkauft, darum geht's nicht, aber ich habe das Gefühl, das ist noch nicht so richtig angekommen, inhaltlich. Und das ist schon irgendwie eine große Enttäuschung.
Hast du das Gefühl, dass der Inhalt dann doch nicht so toll war, sondern nur ein Hype war, oder was?
Nee, es war kein Hype. Dass
die Leute es gekauft haben?
Also, wenn es ein Hype gewesen wäre, ja, wenn ich gesagt hätte, nee, hier, das
Buch. Aber das klingt so, wie die Leute haben es gekauft und sagen dann aber nichts zu, weil die das halt nicht so interessiert, so in die Richtung so, ach, ich habe es jetzt eigentlich nur wegen German Let's Play geholt.
Es ist einfach nicht mehr die Kultur, über die Bücher zu reden. Das ist ja ein generelles Problem in Deutschland. Das habe ich Anfang meiner Mangaka-Karriere halt noch ganz anders erlebt. Da kam so ein Buch raus und dann gab es da Foren, wo sich über das Buch unterhalten wurde. Da gab es da auf Animex viel noch zu dem Thema. Da gab es viele Fanarts. Also wie viel da zu dem Struwelpeter, die Rückkehr-Manga, den ich damals rausgebracht habe, noch los war im Internet. Und ich habe aber das Gefühl, schon seit locker 10 Jahren ist das alles sofort weg. Das Buch kommt raus und husch, 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 wir ziehen schon weiter zum nächsten Buch. Aber du steckst ja all diese Arbeit da rein und willst ja irgendeine Form von Feedback. Und bei dem German Let's Play war es halt so viel Arbeit wie noch nie zuvor. Und entsprechend viel Feedback hätte ich mir eigentlich gewünscht. Aber es
fehlt halt vielleicht auch, dass der German Let's Play auch kein Video dazu hat oder so vielleicht.
Ja, das ist ein Teil des Problems, aber
früher wäre das,
ich sag mal, vor über 10 Jahren, da wäre dieses Buch rausgekommen und egal, ob da ein German Let's Play da irgendwie die Werbetrommel rührt oder nicht, Leute hätten das halt einfach pauschal schon mal gelesen, zum Beispiel schon, weil es ein deutscher Manga ist und hätten das besprochen. Das ist nicht mehr. Das ist ein Riesenproblem. Und Hugi kann ja mal erzählen, wie bisher so seine Erfahrung ist mit seinem Teddy Boyshoff. Das ist jetzt auch etwa einen Monat draußen.
Willst du das damit echt vergleichen, was so das Niveau angeht?
Nein, mir geht es nur generell um so dieses Thema
Feedback
okay. Warten.
Ich warte noch auf das Feedback.
Achso, aber hast du nicht bei Signierstunden so eine Art Feedback bekommen? Oder
ja,
daneben
Natalia? Da waren halt Leute da, ne?
Nee, das meine ich nicht mit Feedback. Dass dann Leute sagen, oh, das hat mir am besten gefallen bei der einen deinen Szene. Sowas halt. Wo die da sich krass da weggebumst haben.
Die Leute finden das auch lustig. Okay. Auch die Leute verstehen auch.
Okay, aber es ist ja schon eine Art Feedback. Also du hast ja schon was, womit du das ja irgendwie zusammenfassen kannst.
Ja, ich bin zufrieden. Ich glaube, das Problem ist halt, dass Dave so krass erfolgreich schon irgendwie war.
Ja, aber halt auch, dass sich diese Feedback-Kultur verändert hat.
Ja. Ja. Also ich weiß, wie das ja früher war. Früher, da war das halt... Kritik. Da war das ein Event. Irgendwie.
Jetzt gibt's halt auch einfach so
viel. Es gibt halt diese Foren ja auch alle irgendwie nicht mehr so richtig. Es gibt wenig so richtige Fans dieser Szene irgendwie.
Ja.
Hab ich, also...
Es sei denn, man hat einen super erfolgreichen Webtoon. Also da geht dann in den Kommentaren richtig viel an.
Meine eine Business-Frage, Dave. Kann Roy beim Messen anmelden, dass ihr eine Signierstunde machen könnt? Dass er sagt, hier, ich melde das jetzt an, German Let's Play, der Zeichner hat jetzt eine Signierstunde. Dass man das so über die Convention bewirbt.
Ist nicht so leicht, tatsächlich. Also, ich sag mal, schon mein erster vor... Step. Ja, also das, tatsächlich sind wir in diesem... tatsächlich stecken in der Frage ganz viele Sachen drin, die mich gerade beschäftigen. Ein großes Thema, das spreche ich mal demnächst mit euch drüber. Es gibt so eine ganz große Entwicklung in meinem Leben. Hugi musste sich das alles schon anhören. Hat was mit Comic in Deutschland zu tun. Da erzähle ich demnächst wirklich mal mehr dazu. Aber was ich jetzt gerade interessant finde, ist ja, dass das Delphinium Prince in der Wahrnehmung der Szene auf einmal so einen Stellenwert hat, wo wir nicht mehr einfach nur so dieses subversive, hemdsärmelige Indie-Ding sind, sondern so ein als echter Kleinverlag, der was zu sagen hat, eingestuft werden. Siehe halt auch Erlangen, wo wir jetzt da mitmachen können. Und aber komischerweise reziprok dazu, zu dieser Entwicklung der Wahrnehmung des Verlags, entwickelt sich diese Möglichkeit, mit zum Beispiel Conventions zu interagieren. Weil als wir angefangen haben in unserer Sturm- und Drangphase, 2008 rum, da sind wir noch wirklich auf Conventions zugegangen, haben noch so ein bisschen auf dicke Hose gemacht und hey, hier, Dave ist auch am Start. Und teilweise auch aber auch so Leute wie, hey, wir haben auch Stefan Scholz. Ja, ja, richtig gehört, Stefan Scholz. Hoch gegen Stefan Scholz, aber der war ja da nicht wirklich ein bekannter Zeichner sozusagen. Da haben die Leute Signierstunden eingerichtet für uns. Also richtig, ja. Und ich glaube, als Huki dann dazu kam, war das schon fast vorbei. Es gab dann vielleicht noch so eine kleine Überlaufphase. Und da war das normal, dass man dann in den Con-Büchern als Ehrengast auch drinne stand. Jetzt, wo man wirklich von der Größe des Verlags her eigentlich denkt, jetzt kann sie da ganz anders kommunizieren. Jetzt ist das nicht mehr so einfach, weil einfach die Cons auch anders aufgestellt sind. Wenn ich jetzt zu einer Con sagen würde, hey, packt mich da mal rein als Ehrengast und schreibt mir noch irgendwo, wann ich Signierstunden gebe, dann würden die uns wahrscheinlich fast alle heftig abkassieren. Und das ist nicht preiswert, sowas. Also das ist eine ganz andere Kultur mittlerweile. Es ist alles sehr durchkommerzialisiert und das betrifft halt auch das. Das ist nicht mehr so, dass die Szene hilft sich gegenseitig, wir schaffen uns eine Bühne, eine Convention bietet diese Bühne an, sondern die wollen alle halt mit allem am besten auch Geld verdienen. Ja, Kapitalismus, bla bla bla, aber es ist halt schon, finde ich, schade. Also, es gab da wirklich so eine schöne Zeit vor über 10 Jahren, wo du dieses Familiäre noch mehr im Mittelpunkt hattest. Und das, was vorhin kurz, ich glaube, Pugi hat es angesprochen, dieser Event-Charakter von der Veröffentlichung, der kam halt auch dadurch zustande, dass man eine deutsche Manga-Veröffentlichung als so ein Kollektivgut angesehen hat. Das haben wir als deutsche Manga-Community geschafft. Wir alle haben diese Zeichner und diesen Zeichner gemeinsam gepusht, dran gezüchtet. Wir haben diesen Nährboden geschaffen, dass sowas möglich ist. Jetzt feiern wir es auch als Community ab. Das ist wirklich, klingt jetzt sehr kitschig, aber das ist auch wirklich meine Wahrnehmung, wie ich auch damals reingekommen bin in diesen Profibetrieb. Und jetzt so 2024 sind wir professioneller aufgestellt denn je. Die Verkaufszahlen stimmen für viele Kolleginnen, Auslandsveröffentlichungen und so weiter. Aber mit dieser Professionalisierung kommt halt auch mehr so eine Neutralität dem Werk gegenüber rein. Das ist alles ein bisschen kälter geworden in der Hinsicht. Die, die ganzen Player, die ganzen Leute, die an diesem Zirkus beteiligt sind, sind alle professioneller geworden. Kälter und ja, halt letzten Endes kommerzieller auch. Das finde ich halt schade. Das macht mich schon irgendwie auch ein bisschen wehmütig. Aber in Erlangen ist egal, weil da saufen wir halt viel.
Ja, stimmt ja. Warte, nee. Wofür war das Saufen nochmal? War das ein Comic-Salon Erlangen? Nee, es war woanders. Ja. Doch.
Das ist auf allen Cons offiziell, ist es aber vor allem in Erlangen.
Okay. Da bin ich ja mal gespannt, wie das ankommt.
Gut. Das kommt gut an bei mir.
Ich finde halt, Erlangen ist immer so das Einzige, wo sich die Szene noch so richtig selber noch mal feiert. Irgendwie. Ja. Wo es nicht so sehr darum geht, Bücher zu verkaufen. Also auch schon. Aber viel ist auch einfach Freunde treffen. Ein Getränk trinken. Connecten.
So eine Art gesellschaftlicher Monopol für Comic-Fans.
Austausch. Gemeinschaft. So war's, André.
Okay. Okay. Mhm.
Ja, Dave, du musst da nochmal vielen Leuten erzählen von deinem Comic.
Mach das doch mal, Dave.
Ich kann das nicht mehr. Ich arbeite immer dann am nächsten und am übernächsten und am überübernächsten Projekt. Ich kann mich da nicht so viel in der Vergangenheit aufhalten. Ja. Du
musst einfach jemanden engagieren, der das Marketing übernimmt.
Ja. Alles Probleme, mit denen ich mich gerade auch auf der professionellen Ebene beschäftige, bei diesem Mystery-Projekt, von dem ich euch bald erzähle.
Okay. Sehr mysteriös. Sehr cliffhangerig. Und hier ist ein guter Punkt, um aufzuhören.
Du kriegst noch bald deinen Max- und Moritz-Preis. Ich bin ganz sicher.
Den wirst du noch kriegen.
Ich muss noch einmal halt wirklich so dieses Prestige-Ding machen. So was halt so ein Tobi Dahmen machen würde oder ein Marvel. Ja. So mein autobiografischer.
Oder irgendwas mit Furries.
Oder irgendwas
mit Kannst Furries. Du auch Werwölfe mit reinmachen.
Ach, wie cool das wäre. Guck, also, es ist gar nicht irgendwie böse gemeint, aber die Wachsen-Molz-Preis-Jury, die sind ja wirklich so richtige Kulturmenschen. Ja, das ist jetzt nicht so Leute, die man dann vielleicht bei so Manga-Wettbewerben sehen würde. Dann sind das doch eher vom Kulturamt und der Chef und so weiter. Ne? Aber wie cool das wäre, wenn die sich dann alle so treffen und sich drauf einigen beim Schluck Bier. Furries. Eigentlich schon geil. Hier ist wieder so eine Krebs-Graphic-Novel oder hier hat noch jemand vielleicht noch so ein bisschen, was gibt's noch so für Probleme, die man gerade haben kann? Vielleicht in so einer Geschlechtskrise.
Nierenstein.
Alles gut, müsste man noch einen Preis geben. Aber Furries, irgendwie trifft das einen Nerv. Ich gucke auch parallel, falls es euch interessiert, Europa League Finale, Bergamo, Atalanta Bergamo gegen Bayer Leverkusen. Leverkusen liegt zu dem Zeitpunkt, ist gerade Halbzeit 0-2 zurück.
Okay. Wenn ihr das hört. In dem Moment, wo du gesagt hast, Fußball interessieren, ich war direkt, hab nicht mehr zugehört. Ist
direkt schon die Aufnahme gestartet.
Also ich weiß, dass Bayer Leverkusen ungeschlagen dieses Jahr deutscher Meister geworden ist.
Ja.
Cool.
Ich habe lange Zeit gedacht, Bayer Leverkusen, das wäre halt in der Nähe von Bayern München und das würde zusammenhängen. Aber das ist ja ganz woanders. Das ist ja mehr bei Köln, oder?
Genau. Wenn du von Köln aus über
Fußball bildet.
Den Rhein fährst, ist, glaube ich, direkt dann schon da Leverkusen. Und es ist auch, früher hatten wir ja noch viele Conventions dort in der Nähe. Auch Solingen ist da zum Beispiel. Da hatten wir viele, viele Conventions. Aus irgendeinem Grund jetzt gar nicht mehr. Und da sind wir auch immer am Stadion von Bayer Leverkusen, der Bayer Arena, vorbeigefahren. Und ich mag Bayer Leverkusen sehr gern. Und manchmal standen die dann auch neben uns im Stau mit ihrem Vereinsbus. Das war eine schöne Zeit.
Also ich muss sagen, ich trage ja keinen Schmuck. Aber wenn ich mal zum Comic-Salon-Park Erlangen vorbeigehen würde, einfach mal kurz durch die ganzen Zeichner durch. Wer hätte mir jetzt eine Uhr ans Handgelenk gemalt und da könnte ich jetzt drauf rumtippen.
Aber kommt ihr denn auch, Katrin? André, kommt ihr auch mal zum
Weiß ich nicht, weiß ich ja? nicht. Wann ja? ist der?
Nicht, André.
Wann ja? ist der?
Ja, in einer Woche. In einer Woche geht es schon nix. Los. In einer Woche sind wir schon da, Hugi, oder? Du auch.
Ey, ich habe jetzt eine wilde Zeit. Dieses Wochenende Kinderflohmarkt von meiner Nichte.
Du auch!
Dann, ja. Ja, habe ich dir doch erzählt. Du hast ja so stimmt. eine schöne Broschüre gemalt.
Ja.
Da habe ich noch gedacht, ja, das ist auch sehr kompliziert, bei dem Kinderflohmarkt da reinzukommen, hatte ich das Gefühl. Man muss sich sehr frühzeitig anmelden. Die Plätze sind schnell vergriffen.
30. Mai bis 2. Juni, das ist Donnerstag bis Sonntag.
Genau, dann ist Comic-Salon Erlangen. 4 Tage sind wir dann da. Für alle unsere Zuhörenden. André, da treffen wir immer ganz viele Nerdship-Podcast-Hörer. Überdurchschnittlich viel, würde ich sagen.
Okay,
und die krass. Fragen immer alle, wo ist André?
Wo ist André? Wo ist André? Dann mach doch einen Pappaufsteller drucken
Matthias,
in Menschen, in Lebensgröße ist. Und dann habt ihr mich doch immer dabei.
Ja, wir haben André, doch so einen Pub-Entoman, den wir immer in so ein T-Shirt reinstecken.
Ja,
genau. Das ist André. Wir grüßen auch schon mal Rebellious Heart, die
uns
vor 2 Jahren da getroffen hat. Und als wir die getroffen haben, da ging es uns nicht so gut. Und Spoiler für die Vergangenheit, wir hatten da schon Corona.
Oh.
Da haben wir uns, das war doch dieses Super-Spreader-Event. Und ich dachte die ganze Zeit, warum hänge ich denn so durch? Das ist unsere liebe Stammhörerin, die Rebellious Heart. Und wir können gar nicht delivern. Die kennt uns immer als so hemdsärmelige, subversive Super-Nerds, die immer einen Spruch auf den Lippen haben. Und jetzt sind die so langweilig. Und die riechen auch komisch.
Eise.
Ja, weil wir Corona hatten. Hallo.
Nee,
kriegst du manchmal noch mit?
Erst ein Druck
zählt. Nee, aber das ist so meine eine Erinnerung an den letzten Comic-Salon. Weil vieles wirklich weggesoffen auch.
Also es lohnt sich. Und es dann direkt sich. Danach, das Wochenende, bin ich bei Rock am Ring.
Geil.
Krass, oder?
Ach, und
Lesen auf der Überholspur.
Und weißt du schon, ob irgendjemand jetzt bei Wacken oder Rock am Ring oder wo auch immer vom ESC stattfinden wird?
Habe ich mich noch nicht drum gekümmert.
Yeah.
Ja, ich wollte rausfinden, ob die Dingsfrau da auftritt, ne, von Irland.
Ja, aber das ist keine Frau, das ist eine non-binary Person. Sie sind eine non-binary Person, Hugi.
Gut. Die Band, ich sag mal die Band,
ja.
die da auftreten, weiß ich noch nicht.
Bambi-Fuck. Aber mit
aber
TH. Aber
von all den drei Sachen freue ich mich am meisten auf den Kinderflohmarkt.
Mhm.
Dann auf Rock am Ring und dann auf Erlangen.
Kann man das nicht alles irgendwie mal zusammenlegen? Das ist doch auch mega umständlich, weil ich denke auch viele, die nach Erlangen gehen oder zu Rock am Ring, würden auch gern zu dem Kinderflohmarkt.
Tja.
Ich glaube...
Ich werde dann davon berichten.
Sind die Ärzte wieder bei Rock am Ring?
Ja.
Die sind doch immer. Ich glaube, Bela B. hat noch so eine Kiste Tutut-Flitzer. Und die hättet ihr gern an dem Wochenende gerade verkauft. Aber der kann ja da nicht. Mhm. Weil er halt sein Setup plant für Rock am Ring. Und es ist total umständlich eigentlich für alle. Also es würde doch funktionieren, oder? Also eigentlich so ein Festival mit sowas kombinieren, dass vielleicht auch die Kinder noch ein bisschen vertan
sind. Das würde es für mich dann auch einfacher machen, nach Erlangen zu kommen. Das wäre
ja.
Dave, du hast ja ein Werbeplakat gemalt für, hey, hier, Freibier. Wir saufen.
Ach so,
und da hast du ja Entomann und Max und Moritz. Und ich habe erst jetzt durch unser Reden gecheckt, warum Max und Moritz gewählt wurde.
Ja, stimmt. Hm,
cool,
ja, ja.
Cool. Kluge Wahl. Kluge Wahl.
Das kennen auch die alten Leute noch, Max und Moritz.
Genau.
Deswegen muss man da immer mal denen sowas anbieten.
Ja. Man und Bier.
So ein Palmen.
Auch was Altes.
Reichen oder wie das heißt. So als Frieden. Hey. lasst euch mal auf unseren verrückten, modernen Manga-Scheiß ein. Wir kennen aber auch euren Alte-Leute-Scheiß.
Ja.
Wir kennen auch euer Max und Moritz aus
euren. Wir kennen euch noch.
André, du Labertasche, du würdest eigentlich schon lange mal Schluss machen mit
eigentlich dem Podcast. Eigentlich schon, aber ich hatte noch so Redebedarf.
Okay, nö, ihr könnt gerne noch was. Lasst euch doch nicht immer vom André
spotten. Also, liebe Zuhörende, wir werden uns sehen in Erlangen. Ihr seid ja eher dann alle da.
Ja.
Da trefft ihr dann auch alle zum allerersten Mal André, der ja hiermit versprochen hat, auch da zu sein.
Was? André darauf ist wahrscheinlich aus Pappe und trägt ein Nacknackutsches-Shirt.
Genau.
Ach, und Hempels, beste Burgerladen in Erlangen. Da werden wir wahrscheinlich sein.
Sehr schön.
Immer. Mhm. Vielleicht könnt ihr uns ja mal einladen, wenn ihr Bock habt, wenn ihr wirklich gute Fans seid. Warum lädet ihr uns denn dann nicht mal abends ein zu einem leckeren? Es gibt da zum Beispiel den Kater-Burger. Also der ist nicht aus Katerfleisch gemacht, sondern wenn man verkatert ist.
Haben die auch ein Gericht, das heißt Hempels unterm Sofa?
Ich glaube tatsächlich ja.
Also es wäre dumm, wenn sie es nicht hätten, ganz ehrlich.
Genau. Es ist ein ganz normaler Burger, aber der wird unter dem Sofa serviert. Schieben dann den Teller so zwischen so Staubmäuse und schmeißen noch so eine Gabel hin und her und dann kannst du da gucken, wie du rankommst.
Gut.
Okay, tschüss.
Okay, tschüss. Cold End. Tschüss.